Liebe Gemeinde, ich grüße euch ganz herzlich zum Sonntag, dem 26. April 2020. Wir werden heute bei Gott darum bitten, dass er uns Mut zuspricht, dass er bestätigt, er ist immer bei uns und dass er uns zuspricht, du bist wertvoll in meinen Augen. Für uns Christen kann und ist oft der Glaube eine große Hilfe. Denn Gottes Wort kann uns helfen, uns aufzurichten und auch Mut zu schöpfen. Darum werde ich heute über einen Bibeltext predigen, der uns sagt, wie wertvoll wir Gott sind, wie wertvoll in seinen Augen. Der Predigttext ist zu finden im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Und ich lese diesen Text nach der Übersetzung Neues Leben. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen. Aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell runter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines ganzen Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vielfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese wunderbare Geschichte und wir bitten dich, dass du uns diesen Text, dein Wort, durch deinen Heiligen Geist erklärst und auslegst und dass du in unser Herzen hineinsprichst. Amen. Das ist die großartigste Wahrheit des Evangeliums, die uns Gottes Liebe und Gnade zeigt. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, die, die verloren sind. Viele, die heute diesen Text hören, beziehungsweise die meisten, sind diejenigen, die das in ihrem Leben schon erfahren haben. Die sind auch darüber ganz froh in ihrem Herzen. Jesus hat mich gesucht, gefunden, ich bin gerettet. Um uns herum gibt es gerade in dieser Zeit viele schlechte Nachrichten, furchtbare Ereignisse, die uns auch Angst machen wollen. Was macht das mit uns und mit den Menschen drumherum, wenn sie von Naturkatastrophen hören, von Waldbränden, von Heuschreckenplagen, von Hunger, auch von Corona-Toten? Und in dieser Corona-Zeit gibt es viele Nachrichten, die uns wirklich zutiefst berühren, weil sie so negativ sind, weil sie uns Angst einflößen. Und nun kommt diese Botschaft, und die ist ganz anders. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Welch eine Nachricht! Jesus Christus, Gottes Sohn. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels und kam als Retter auf dieser Erde. Lesen wir in der Bibel, an vielen Stellen. In Johannes Evangelium Kapitel 4, Vers 42 können wir nachlesen. Jesus kam, um Verlorene zu retten. Und die Bibel benutzt ganz bewusst diese Geschichte von Zachäus, dem Zöllner, um das zu illustrieren. Die Bibel zeigt uns, auf welche Weise Gott Menschen rettet und ihr Leben verändert. Unser Herr ist auch heute da. Er sucht auch heute und er will auch heute retten. Ich werde diesen Bibeltext in zwei Predigten auslegen, zur Hälfte heute und zur Hälfte am nächsten Sonntag. Dabei werde ich drei Gedanken entfalten. Jesus kam, er suchte und er rettete verlorene Menschen. Das tat er damals und das tut er auch heute noch. Du bist wertvoll, denn Jesus kam für verlorene Menschen. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und das ist das Erste, worauf ich eingehen möchte. Was sind das, diese verlorenen Menschen? Wer ist eigentlich verloren? In unserer Geschichte geht es um einen hochgestellten, leitenden Zollbeamten im alten Israel. Wir haben es gelesen. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Möglicherweise war er der Chef aller Zöllner in der ganzen Region, wie im Bezirk Judäa mit dem Sitz in Jericho. Aber das wissen wir nicht so genau. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass es in Jericho war. Und das war eine Stadt am Schnittpunkt verschiedener Hauptverkehrsadern zwischen Ost und West, Süden und Norden. Und es wurde dort ganz viel Handel getrieben. Unter anderem gab es dort berühmte Balsamwälder mit ihrem teuren Harz. Daraus machte man teure Düfte. Durch viel Verkehr und durch solche Geschäfte ging es dort sehr viel mit Zoll und Steuern zu. Und das war sehr ertragreich für die Stadt. Nicht von ungefähr haben wir gelesen, dass Zachäus ein reicher Mann war. Interessant ist, was sein Name ursprünglich vom Hebräischen her bedeutet. Zachäus bedeutet nämlich unschuldig sein, rein sein, gerecht sein. Da muss man schmunzeln. Denn was für ein Name das ist, das passt gar nicht zu dieser Geschichte. Zunächst nicht. Denn wir erfahren erstmal das Gegenteil davon. Zachäus war ein Zöllner und er gehörte zu den damals am meisten verhassten und verabscheuten Menschen, zu einer berüchtigten Berufsgruppe. Und der Zoll im alten Israel damals wurde nicht direkt von der Besatzungsmacht, also den Römern, erhoben, sondern die Römer boten das den Meistbietenden für 5 Jahre. Sie verpachteten sozusagen die Zolleinnahmen. Das muss man wissen. Und so ein Zollpächter zahlte einen bestimmten Betrag pro Jahr, eine feste Summe für seinen Standort. Es war vielleicht eine Straße oder eine Brücke oder ein ganzer Bezirk, was auch immer. Er hatte dann aber selbst das Risiko, diesen Betrag, den er bezahlt hat, an die Römer wieder reinzubekommen. Aber durch diese Geschichte wird uns ganz deutlich, das war eigentlich kein Problem für die Zöllner. Denn sie sorgten schon dafür, dass sie wieder genug reinbekamen. Und sie konnten damit gut leben. Sie konnten damit gut ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und manche, wie eben der Zachäus, manche kamen sogar zu einem großen Reichtum. Was aber diese Geschichte noch pikanter macht, ist Folgendes. Wenn nun auch noch ein Jude auf diese Art und Weise sein Volk aussaugte und mit den verhassten Römern eine gemeinsame Sache machte und dann noch Chef des Ganzen war, dann können wir nur erahnen, wie groß die Wut des ganzen Volkes und die Verachtung für Zachäus war. Was für ein Stand, was für einen Stand hatte er. Für die Juden war ein Zöllner der Inbegriff des Sünders. Zachäus an der Spitze dieses furchtbaren Systems. Das war ein Schneeballsystem, wie heute bei manchen Firmen. Da oben war ein Oberzöllner und unten andere Zöllner, die einen Teil von ihren Einnahmen an ihn weitergaben. Also, er saß oben auf dieser Pyramide und bekam Geld. Nicht wenig. Ja, für die frommen Juden war ein Zöllner der Inbegriff eines Sünders. Und so ein Sünder würde niemals auf Abrahams Schoß sitzen. Seine Zukunft war auf jeden Fall die Hölle. Das war für alle klar, besonders für die Frommen. Er war nicht nur ein nationaler Verräter, sondern auch ein religiöser Verräter. Und niemand wollte mit solchen Leuten Gemeinschaft zu haben. Was blieb dann übrig für die Zöllner? Die hielten Gemeinschaft untereinander oder aber pflegten die Kontakte mit den Besatzern, mit den Römern. Also Zachäus war nicht nur in den Augen des Volkes ein schlimmer Sünder, sondern letztendlich und entscheidend war er in den Augen des heiligen und gerechten Gottes ein Sünder. Des Gottes, der jeden Winkel seines sündigen Lebens kannte. Das Problem, das Zachäus hatte, war viel schlimmer als das mit seinem Umfeld. Er machte sich mit Hilfe des Schutzes und der Unterstützung der Römer und aufgrund seines Betruges ein schönes Leben. Äußerlich ging es ihm gut. Er hatte alles. Er war reich. Er lebte, wie man das im Volksmund sagt, im Saus und Braus. Aber eigentlich fehlte ihm das Entscheidende, nämlich der Friede mit dem lebendigen Gott. So wie so vielen Menschen heute auch. Sie haben eigentlich alles. Es geht ihnen relativ gut. Aber die Beziehung zu Gott ist nicht da oder sie ist gestört. Und sie meinen, ja, wir können auch ohne Gott leben. Aber das Wesentliche fehlt ihnen. Innerlich ist dort eine Leere da. Sie sind zerstört durch die Sünde, kaputt. Und so war es auch bei Zachäus. Er führte ein Leben losgelöst von Gott, im Widerspruch zu seinen Geboten. Er betrog, er erpresste Menschen und lud damit über Jahre so viel Schuld auf sich. Man müsste eigentlich sich ausdenken können, wie es den Menschen unter der Knute des Zachäus ging, die er ausgesaugt hatte. Wie viel Leid er dadurch auch anderen gebracht hat. Aber davon erzählt uns diese Geschichte nicht. Die Sünde bestimmte also das Leben und Denken, das Handeln des Zachäus. Und sie hatte sein Leben völlig im Griff. Sie zerstörte ihn. Und wir wissen aus der Bibel, dass die Folge der Sünde der Tod ist. Es sind die Verlorenheit und auch die ewige Trennung von Gott. Menschen, die in Sünde leben, sind Verlorene. Und es gibt keinen schlimmeren Zustand, als hoffnungslos verloren zu sein. Und das kann man nicht verharmlosen nach dem Motto, naja, irgendwie machen wir alle einen Fehler. Nein, Sünde ist brutal. Sie zerstört unsere Beziehung zu Gott und sie ist furchtbar, denn sie zerstört auch die Beziehungen zu unseren Mitmenschen. So wie es damals der Zustand des Zachäus war, so geht es heute auch vielen Menschen. Da lesen wir von im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 12. Und das wird auf Christen bezogen. Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Denn wisst ihr was? Zachäus sind wir alle. Ich und du. Alle. Wir sind wie Zachäus. Wir haben alle gesündigt. Unsere Sünde und Schuld mag vielleicht eine andere sein, aber wir lebten oder leben noch getrennt von Gottes Gnade und von Gottes Liebe. Somit haben wir keine Hoffnung in unserem Leben, wenn es der Fall ist, wenn wir in Sünde leben. Wir sind verloren in unserer Gottlosigkeit. Wir sind alle Sünder und brauchen Vergebung. Wir brauchen alle Rettung. Jesus ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, die verloren sind. Kann sein, dass jemand sich diese Predigt heute anschaut oder anhört und sagt, na, was redet er da? Ich werde mich doch mit diesen Typen wie Zachäus nicht vergleichen. Ich will nicht in den gleichen Topf geworfen werden mit dem korrupten Menschen, der so viel betrogen und gelogen hat. So einer bin ich nicht. Ich bin doch ein anständiger Mann. Ich bin eine ehrhafte Frau. Ich bin jemand, der ehrlich lebt. Ich verhalte mich korrekt. Ich tue Gutes. Ich spende sogar ordentlich. Und an Gott glaube ich auf eine bestimmte Weise irgendwie auch. Wisst ihr was? Unmittelbar, also direkt vor der Geschichte mit dem Zachäus, haben wir eine Geschichte mit einem reichen Mann. Lukas 19, Abvers 18. Dieser junge Mann gab vor, von seiner Jugend an alle Gebote gehalten zu haben. Und doch trennte ihn letztendlich sein Reichtum von Gott. Er war nämlich nicht bereit, für Gott, für Jesus alles aufzugeben. Er gab vor, fromm zu sein. Er gab vor, gottesfürchtig zu sein. Und es fehlte ihm doch etwas ganz gewaltig, nämlich die Bereitschaft, alles für ihn zu geben. Ein bisschen religiös reicht nicht aus. Entweder ganz oder gar nicht. Das ist eigentlich die Aussage des Neuen Testamentes, was Christen angeht. Und genau das ist der Knackpunkt. Denn viele Menschen wollen schon bis zu einer gewissen Grenze mit christlichen Werten leben und alles für Jesus geben. Und was für Jesus geben, aber nicht alles. Die Bibel stellt fest, dass jeder Mensch vor Gott schuldig ist. Egal wie groß oder wie klein seine Sünden sind. Insofern sind alle Menschen verloren und getrennt von Gott. Deshalb wünsche ich uns allen, ich wünsche mir in erster Linie, dass der Heilige Geist durch unsere Herzen jetzt durchgeht, durchströmt und an uns arbeitet. Und dass du es dir auch dessen bewusst bist, dass du ohne Gott, ohne seine Gnade nicht bestehen kannst. Dass du nicht durchkommen kannst. Du bist ein Sünder. Du bist verloren, getrennt von Gott. Aber dann kannst du diese wunderbare Nachricht aufnehmen, dass Gott seinen geliebten Sohn auf diese Erde gesandt hat. Jesus kam nämlich wie solche, die verloren sind, die Sünder sind, wie Zachäus und wie wir. Er kam, um sie aus der Macht der Sünde zu retten. Du bist wertvoll, denn Jesus kam für verlorene Menschen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Als Jesus damals nach Jericho kam, waren die Straßen voll. Denn es war kurz vor dem Passafest. Und das können wir nachlesen im Lukas-Evangelium, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sich befand. Und viele Pilger waren unterwegs. Alle wollten zum Passafest in Jerusalem sein. Und die ganze Stadt Jericho war auf den Beinen. Aber sie waren auch auf den Beinen, um Jesus zu sehen. Auch Zachäus. Die Bibel sagt, Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Den tieferen Grund des Interesses von Zachäus erfahren wir hier nicht. Der wird hier nicht genannt. Es heißt hier nur, er wollte einen Blick auf Jesus werfen. Vielleicht wollte er Jesus als den Mann sehen, der sich gegen die religiöse Elite der Frommen im Land gestellt hat. Und im Gegensatz zu allen anderen tatsächlich Kontakt suchte zu den Zöllnern, zu den Prostituierten, zu denen, die am Rande der Gesellschaft waren. Davon sind die Evangelien voll. Ja, alle anderen machten damals einen Bogen um sie, aber Jesus suchte einen Kontakt mit ihnen. Und bestimmt hat Zachäus auch von den spektakulären Heilungen gehört, von denen wir in der Bibel lesen, gerade hier im Lukas-Evangelium davor. Zum Beispiel, wie er ganz wunderbar den blinden Bartimäus geheilt hat vor den Toren von Jericho. Er hatte gerufen, der Bartimäus, erbarme dich meine. Und was machte Jesus? Er heilt ihn. Und wir können uns denken, dass diese Geschichte damals in Jericho eine große Runde gemacht hat, dass die Leute das alles mitbekommen haben. Und wir lesen dort im 18. Kapitel, Vers 43, und das ganze Volk, das dies gesehen hatte, lobte Gott. Sie lobten Gott, weil Jesus Wunder tat. Wunder hatten Menschen immer sehr begeistert. Wir wissen nicht, was Zachäus also bewegte. Was wir wissen ist, er war neugierig, er wollte Jesus einmal live sehen und er hatte dabei nur ein Problem. Er war klein. Von kleiner Gestalt wird es manchmal übersetzt. Man muss sich das vorstellen, da stehen die Menschen dicht gedrängt an der Straße. Und da kommt der Zachäus und versucht sich irgendwie durchzuwursteln. Und immer wenn er dachte, er hat gerade eine Lücke entdeckt, eine Position gefunden, dann schoben sich größere Menschen vor ihn und versperrten ihm die Sicht. Nervig. Immer auf den Zehenspitzen zu stehen da und versuchen zu schauen. Möglicherweise erkannten ihn die Menschen, das kann ich mir gut vorstellen, und sagten sich, oh, Zachäus, den kennen wir. Nein, da machen wir für ihn dicht. Der wird es nicht sehen können. Wir versuchen ihm einen auszuwischen. Und sicher waren die Leute damals alles andere als freundlich zu ihm. Vielleicht haben sie ihn sogar beschimpft. Aber Zachäus war nicht dumm. Am Ende kam der Chef des Zolls auf eine Idee, ich laufe einfach den Leuten voraus und klettere auf einen Baum. Maulbeerfeigenbaum, auch wenn der Name so lange ist, war sehr interessant. Das war eine Baumart, die damals oft an den Straßen anzutreffen waren. Der Baum hatte niedrige und ganz feste Zweige und ließ sich dadurch gut erklettern. Und man konnte sich hinter den großen Blättern gut verbergen und beobachten. Das entsprach zwar nicht ganz der Würde des Zachäus, aber er wollte Jesus doch sehen. Vielleicht ist das ein Bild für uns. Vielleicht bist du auch so jemand wie Zachäus, nämlich, der sich in einer Gemeinde erst einmal alles anschauen möchte. Aus einer sicheren Entfernung alles beobachten will. Du sitzt quasi in deinem Versteck auf deinen Maulbeerfeigenbaum und beobachtest alles. Vielleicht schon seit längerer Zeit, vielleicht seit Jahren, vielleicht seit deiner Jugend. Vielleicht besuchst du seit Jahren Gottesdienste und du hast ein gewisses Interesse an Jesus. Du hast eigentlich alles von ihm gehört, schon in der Sonntagsschule oder in den letzten Jahren. Und obwohl du irgendwie an ihn glaubst, möchtest du eine Distanz wahren. Ein bisschen christlich ist noch okay, aber nicht zu viel. Denn du hast Angst, dass du sonst dein Leben auch ändern müsstest. Dass dich das was kosten würde. Vielleicht deine Freundschaft, manche deine Freundschaften, vielleicht manche deine Freizeitbeschäftigungen, vielleicht dein Ansehen oder deine Karriere. Und deshalb etwas Zurückhaltung. Es gibt manche, die sogar in der Gemeinde sind, schon lange und sich davor scheuen, weitere Schritte zu gehen. In meinem Leben war es nicht anders. Ich ging aus Tradition in die Kirche. Mich hat es schon interessiert, Leute zu treffen, aber nicht wegen der Inhalte dort. Als ich aber ein entschiedener Christ geworden bin, als ich angefangen in der Bibel zu lesen, als ich mein Leben tatsächlich Gott hingegeben habe, nach meiner Umkehr, dann bin ich ein konsequenter Jünger Jesu geworden. Dann saß ich nicht mehr auf meinem Baum, dann bin ich runtergeklettert und ich habe gemerkt, Jesus war die ganze Zeit auf der Suche nach mir, er hat Ausschau gehalten, er kam um mich zu retten. Vielleicht bist du heute auch so eine. Darum möchte ich dich ermutigen, aus deiner Beobachtungsrolle herauszutreten. Denn ich freue mich für jeden, der nicht nur in unsere Gottesdienste kommt, momentan geht das nicht, über jeden, der diese Predigten hört. Aber, obwohl das schön und gut ist, aber ich wünsche mir, das wünschen wir uns alle hier, die Ältesten, die Gemeindeleitung, dass es weitergeht. Dass du nicht in deinen Glaubenskinderschuhen stehen bleibst, sondern dass du dich herausfordern lässt von Jesus Christus. Dass du tiefere Schritte gehst. Dass du immer die tieferen Spuren des Glaubens hinterlässt, indem du deinen Glauben auslebst. Dass du in der Bibel die Hinweise dafür findest. Dass du dich mit anderen Christen austauscht, die auch einmal auf einem Baum gesessen haben. Vielleicht können wir zu viert oder zu zehnt von dem gleichen Baum runtersteigen. Und statt zu kritisieren und sich vielleicht lustig zu machen über etwas, ernst Jesus nachfolgen. Das brauchen wir als Gemeinde. Das brauchen alle Gemeinden. In unserer Geschichte geschieht nun etwas Besonderes und Zachäus wird darüber zunächst vielleicht geschockt oder sehr aufgeregt gewesen sein. Er wollte nur ein neugieriger Zaungast sein, ein paar Eindrücke sammeln und dann wieder abtauchen. Er saß auf dem Baum, wollte was sehen, mal gucken, was Jesus für eine ist. Aber eigentlich hielt nicht Zachäus nach Jesus Ausschau, sondern vielmehr umgekehrt. Jesus hielt Ausschau nach Zachäus. Ist das so? Der Oberzöllner hatte, wie gesagt, keinen bestimmten Grund, um Jesus zu sehen. Es scheint so. Und Jesus aber schon. Denn er wollte unbedingt an diesem Tag in seinem Haus einkehren. Deshalb blieb Jesus nicht zufällig unter dem Maulbeerfeigenbaum stehen und er entdeckte den Mann auf dem Baum nicht zufällig. Nein, Jesus war gezielt auf der Suche nach Zachäus. Er sagte, ich musste. Er spricht ihn an und er will ihn besuchen. Soweit wie heute. Du bist also wertvoll, denn Jesus kam für verlorene Menschen. Du bist wertvoll, weil Jesus ist gekommen, um dich zu suchen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du uns wertvoll gemacht hast. Danke, dass du uns so lieb hast. Wir danken dir für die Geschichte von Zachäus. Sie zeigt uns nämlich, dass auch Gauner und Betrüger eine Chance bei dir haben. Wir möchten auch das nicht vergessen, wo wir hergekommen sind und wer wir waren ohne dich. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, die Herausforderungen anzunehmen, den vielen Menschen um uns herum zu zeigen und vorzuleben, dass du sie auch lieb hast. Herr, wir wollen sie genauso lieben, wie du sie liebst. Wir möchten auch mit Freundlichkeit, Ehrlichkeit und Gastfreundschaft begegnen, auch in dieser Corona-Zeit, dass wir uns ihnen zuwenden, dass wir sie anrufen, dass wir was Gutes für sie tun. Wir möchten dort helfen, wo Not ist. Aber das Allerwichtigste ist, wir möchten in deinem Auftrag die Menschen darauf hinweisen, dass du unterwegs bist, dass du sie suchst, dass du sie retten möchtest. Herr, bitte hilf uns dabei und segne uns. Im Namen Jesu. Amen.